Hallo, ihr hört UP Podcast, den Podcast von Unternehmen Praxis.
Das würden wir uns auf jeden Fall wünschen, dass die Heilmittelrichtlinie da ihren Fokus noch mit erweitert und den Patienten als Mitgestalter sozusagen stärker berücksichtigt. Und ich will, wenn es um Mitverantwortung und Eigenverantwortung geht, denken vielleicht viele Zuhörerinnen und Zuhörer, oh, es geht um eine Reduzierung von Maßnahmen. Das ist definitiv nicht der Fall, sondern es geht uns um eine Stärkung auch der Eigenverantwortung. Und das, glaube ich, mit Blick auf Demografie, auf den schon jetzt zweimal erwähnten Fachkräftemangel, auch auf die Ausgaben der GKV, ist, glaube ich, eine sinnvolle und eine notwendige Maßnahme, auch die Richtlinie zu verändern, in Zukunft zu verändern, da die Rolle der Versicherten eben mit stärker einzubinden.
Sag ich hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom UP Podcast, dem Podcast von Unternehmen Praxis. Ich bin Ralf Buchner und mein Gesprächspartner heute ist Christoph Zamorin vom GKV Spitzenverband. Hallo Herr Zamorin.
Hallo Herr Buchner, danke für die Einladung. Und gleich zu Beginn würde ich sagen, das ist eine wirklich gute Idee, die Heilmittelrichtlinie und ihr Bestehen, ihr 25-jähriges Bestehen mit einer Podcast-Serie zu würdigen. Ich glaube, das wird auch der Bedeutung der Heilmittelrichtlinie in und vor allem für die Versorgung wirklich auch gerecht. Danke dafür.
Danke, dass Sie mitmachen. Ich habe auch Überraschung gespiegelt bekommen, als ich sagte, hier 25 Jahre, und alle sagten, hä, wieso, was ist? Und vor 25 Jahren war es, also ich kann mich noch daran erinnern, Sie wahrscheinlich eher nicht, weil Sie viel jünger sind als ich, dass es damals, ich glaube, so ein 16-seitiges Pamphlet gab, das nannte sich Heil- und Hilfsmittelrichtlinie, bestand aus 16 DIN A4 Seiten und war nichts. Und dann hat man irgendwann gesagt, jetzt machen wir mal einen Heilmittelkatalog und bohren auch die Richtlinie ein bisschen auf. Und das war die erste Ausgabe der Heilmittelrichtlinie und des Heilmittelkatalogs. Und das war ziemlich cool. Also war das aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes damals ein großes Experiment oder war das eine Notwendigkeit, mit der man die Versorgung besser strukturieren konnte?
Man muss fairerweise sagen, 2001 gab es den GKV-Spitzenverband noch gar nicht.
Ach du Elend.
Sondern die Vorgänger. Also die Heilmittelrichtlinie ist auf jeden Fall älter als unser Verband. Deswegen haben wir es nicht als GKV-Spitzenverband in der Form aktiv mitgestalten können, aber natürlich durch die damaligen Konstellationen und der Beteiligung im GBA, sage ich mal, die Vorgängerorganisation und die beteiligten Personen waren da auch aktiv mit dabei und ja, ich tatsächlich noch nicht.
Damals war das so, dass ich kann mich daran erinnern, der Fischer Verlag, den gibt es glaube ich gar nicht mehr, hatte ein Buch rausgegeben, das nannte sich Physiotherapeutisches Rezeptierbüchlein, wo dann erklärt wurde, bei welcher Indikation man welches Physiotherapie dann verordnen könnte. Für Logopädie und Ergotherapie gab es sowas gar nicht. Ergotherapie spielte damals noch keine so gigantische Rolle. Und da war viel Unsicherheit und Intransparenz. Ich glaube, die ärztlichen Kollegen wussten nicht so genau, wann ist was safe und wann kann man was verordnen. Und die Heilmittelerbringer hatten viele Einzelgespräche zu führen. Ich kann mich daran auch aus persönlicher Betroffenheit erinnern, dass man jedem Arzt erklären musste, warum was geht oder nicht geht und was es bringt. Und dann passierte das Flop, der Heilmittelkatalog kam. Alle Leute hatten Angst vor der Bürokratie damals, die auch entstanden ist, klar. Aber plötzlich wurden Heilmittel transparent. Plötzlich gab es eine Positivliste. Und ich glaube, das ist die erste Positivliste überhaupt im GKV-Kontext. Oder fällt Ihnen noch eine andere ein, wo positiv beschrieben wird, was ein Arzt verordnen kann?
Spontan nein.
Hä? Ich habe immer gedacht, wie cool ist das, dass wir eine Positivliste haben für den Heilmittelbereich. Das war mega. Dann, also da das ja vor Ihrer Zeit war, mache ich dann mal kurz die historische Einordnung. Dann hatten wir 2004 die erste größere Renovierung. Da hat man dann gemerkt, oh, das ist alles viel zu kleinteilig und so weiter und so fort. Und hat man das ein bisschen versucht, auch die Bürokratie ein bisschen wegzubauen. Der Verordnungsvordruck wurde geändert. Dann gab es den nächsten großen Schnitt, glaube ich, 2011 oder ja, so um den Dreh rum. Da hat man dann auch mal wieder ein bisschen was zusammengefasst und den neuen Erkenntnissen Rechnung getragen. Und die letzte große Renovierung war dann 2021. Da war Ihr Verband aber schon existent und hat daran aktiv mitgearbeitet. Und sogar die Evaluierung haben Sie mitgemacht, ob diese Neufassung des Heimatlos 2021 den gewünschten Erfolg gebracht hat. Wie ist Ihre Einschätzung da? Hat das was gebracht, was Sie da getan haben? Und geht das in die richtige Richtung?
Auf jeden Fall. Aber wir haben ja auch schon beim Fachtag selber betont, dass wir positive Effekte sehen. Und wir werden ja bestimmt noch auf einzelne Punkte auch mitkommen. Aber das Fazit in Bezug auf die Reform 2021, und da darf man ja auch nicht vergessen, das war eine Zeit mit besonderen Rahmenbedingungen. Wir hatten mitten noch eine Corona-Pandemie. Die Vertragspartner auf Bundesebene haben parallel dazu Bundesverträge erarbeitet und auch abschließen können. Und dann gab es so eine doch auch wesentliche Änderung in der Heilmittelrichtlinie. Das darf man durchaus auch würdigen. Und ich glaube, das, was man gemacht hat, Veränderungen, Transparenz haben Sie angesprochen, Entbürokratisierung sind so Punkte, die die ausgesprochenen Ziele waren. Und ich glaube, die Evaluation, auch der Fachtag beim GBA hat schon auch gezeigt, dass viele dieser Ziele erreicht wurden, vielleicht nicht alle mit einem Erreichungsgrad von 100%. Und das gehört auch zur Wahrheit mit dazu, die Betrachtungsweise der einzelnen Träger und die Leistungserbringerverbände waren ja im Vertreten durch die SHV auch mit dabei. Da gibt es natürlich unterschiedliche Interpretationen, aber insgesamt für uns als GKV-Spitzenverband war die Änderung und auch die Evaluation durchaus positiv.
Es gibt ja, leider ist der Heilmittelkatalog ja überwiegend negativ konnotiert, jedenfalls bei verordneten Ärzten, Stichwort Bürokratie und Bevormundung, bei den Heilmittelerbringern auch Stichwort Bürokratie. Also es ist schon nervig und auch bei den Heilmittelerbringern, weil die Heilmittelrichtlinie dann Regeln vorgibt, die zur Absetzung führen und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich, woran messen Sie den Erfolg als GKV-Spitzenverband? Also woran messen Sie, ob Heilmittelkatalog was Gutes oder was nicht so Gutes ist?
Sie vermeiden wahrscheinlich ja den grundsätzlichen Zweck oder wie wir auf die Heilmittelrichtlinie schauen. Das wäre vielleicht der eine Bestandteil. Und der zweite Bestandteil vielleicht als Ergänzung dazu, wie jetzt die konkrete Änderung 2021 bewertet wird. Und vielleicht, weil wir ja über 25 Jahre sprechen, sind es ja nicht nur die letzten 5 Jahre, die wir zu betrachten haben. Und man kann vielleicht auch vorne anfangen in Bezug auf den Zweck der Heilmittelrichtlinie.
Haben Sie völlig recht. Also das, ich glaube, das hilft den Kolleginnen und Kollegen, die in die Praxen arbeiten, mal ihren Blickwinkel einzunehmen. Und leider ist manchmal verrutscht das Bild und dann wird das so als Drangsalierungsinstrument der Versorgung wahrgenommen. Und aus meiner Sicht ist das mehr ein Ermöglichungsinstrument, also was eher Freiraum schafft. Vielleicht können Sie ja dazu auch mal irgendwie was mitnehmen.
Genau, für die Zuhörerinnen und Zuhörer durchaus mit dem Zweck angefangen. Aber das klingt so formal und paragraphendeutsch, sage ich jetzt mal, aber der Zweck ist eben die Versorgung von rund 75 Millionen Versicherten, gesetzlich Versicherten sicherzustellen. Und ein ganz wesentlicher Punkt, wenn wir über den Zweck sprechen, und der wird von allen Akteuren manchmal vergessen, ist eben, dass die Heilmittelrichtlinie nicht irgendwie ein Sammelsurium an Paragraphen, an Vorgaben, an Formulierung ist, sondern es ist eine verbindliche Vorgabe für alle, die am GBA beteiligt sind, auch für alle Krankenkassen, für die Ärztinnen und Ärzte, auch für Einrichtungen und das mit Blick auf die Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist auch eine verbindliche Vorgabe für alle Leistungserbringenden. Das muss, glaube ich, vorangestellt werden. Und dann kann man zumindest aus unserer Sicht, aus Sicht des GKV-Spitzenverbands, gibt es 3 Punkte, die ich vielleicht hervorheben kann. Einmal die wirtschaftliche Versorgung, nämlich dass die Richtlinie dafür Sorge zu tragen hat, dass Leistungen ausreichend zweckmäßig wirtschaftlich sind. Aber das bedeutet übersetzt, dass es eben keine Über- und Unterversorgung oder Fehlversorgung geben soll. Und natürlich auch mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit, dass die begrenzten Mittel zielgerichtet eingesetzt werden. Ein zweiter ganz wichtiger Punkt, der für uns unter der Überschrift Zweck besteht, ist sozusagen der transparente Rahmen. Sie haben es selber angesprochen, Herr Buchner, dass auch natürlich die Heilmittelrichtlinie in den letzten 25 Jahren auch deutlich transparenter geworden ist. Und das bedeutet, dass die Richtlinie eben Rahmenbedingungen auch definiert, wie viel und welche Heilmittel verordnet werden können. Aber Rahmenbedingungen sowohl für die Verordnerseite als auch für die Leistungserbringenden, welche Heilmittel können und sollen sie denn dann in den entsprechenden Indikationen, Diagnosen auch erbringen und dann abrechnen können. Und was auch wichtig ist mit Blick auf die Patientinnen und Patienten, dass wir, und das wäre der dritte Zweck zumindest aus unserer Sicht, dass wir eine Gleichbehandlung und eine Orientierung durch die Heilmittelrichtlinie haben, nämlich einen klar umrissenen Leistungskatalog, und der sorgt dafür, dass wir eine vergleichbare und bedarfsgerechte Versorgung haben. Also das heißt, zusammengefasst, es ist ein verbindliches Regelwerk und liefert gleichzeitig die praktische Übersetzung.
Jetzt gibt es natürlich Kritik, also die sagen, das ist ein gemeinsames Regelwerk, aber die, die sich davon betroffen fühlen, die Leistungserbringenden in der Heilmittelbranche, haben natürlich das Gefühl, alle dürfen daran mitschreiben, nur wir nicht. Wie finden Sie das?
Wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube, bei meiner Premiere bei Ihnen im Podcast habe ich dazu auch schon den Satz gesagt, aber ich verstehe erstmal das Anliegen, dass maßgebliche Verbände auch den Anspruch haben, wir wollen eine Stimme im GBA. Das kann man erstmal nachvollziehen. Gleichzeitig sage ich auch immer mit dazu, in dieser Diskussion wird der Eindruck entsteht, als ob sie jetzt in dem Prozedere, in dem Verfahren, das es bisher gibt, nur am Rand stehen und gar nichts sagen können. Und das stimmt nicht, weil ich finde es schon ein hohes Gut, dass wir in Stellungnahmeverfahren haben, Stellungnahmerecht der beteiligten Organisation, dazu gehören auch die maßgeblichen Verbände. Und ich habe selber schon viele, viele Seiten an Stellungnahmen und auch guten Stellungnahmen gelesen, und die werden in der AG Heilmittelrichtlinie dann auch bewertet. Und es gibt viele Beispiele, wo dann auch aufgrund der Rückmeldung nochmal Änderungen erfolgen. Das sage ich deswegen, weil es ist nicht so, dass es gar keine Beteiligung gibt. Man hat jetzt gesehen, auch bei dem Fachtag beim GBA, ich glaube, es war für die Leistungserbringer wichtig, dass eine Tür geöffnet wurde, dass sie Bestandteil dieser Diskussion beim Fachtag waren. Ich sage aber auch mit dazu, wir waren durchaus auch kritisch in der Bewertung dessen, weil wir gesagt haben, wir wollen natürlich eure Meinung und ihr sollt beteiligt werden an der Diskussion zur Evaluation. Aber ist es vielleicht das richtige Signal, wenn es auf der einen Seite eine Interessengemeinschaft GBA gibt und dann wird so eine formale Einladung ausgesprochen? Das kann man durchaus auch kritisch bewerten. Rückblickend nach der Veranstaltung sagen wir, es war ein guter und wichtiger Tag, aber da auch nochmal Danke an den GBA. Und ich glaube, auch für die Leistungserbringer gab es die Möglichkeit, sich zu beteiligen, ihre Meinung, ihre Erfahrungswerte zur Heilmittelrichtlinie auch rüberzubringen.
Ja, fand ich ganz spannend an dem Tag. Es gab ja immer so zwei unterschiedliche Flughöhen, würde ich mal sagen. Es gab so sehr konkrete Geschichten, warum muss ich an der Stelle das und das ändern oder nicht ändern? Und dann gab es wieder so ein strategischer Blick, wo wollen wir eigentlich hin mit der ganzen Geschichte und klappt die Versorgungssteuerung so, wie wir uns das vorstellen? Wenn wir mal, also mir ist schon klar, dass die kleinen Nickeligkeiten im täglichen Ablauf die schmerzhafter sind, aber die, wenn wir darüber reden, ist das relativ uninteressant. Ich finde das eigentlich spannender. Wo will denn der GKV-Spitzenverband die Heilmittelkatalog hin entwickeln? Jetzt ist er 25 Jahre da und Sie sagen, das ist gut, es hat geholfen, unsere Versicherten gut zu versorgen und auch die Versorgungssteuerung zu verbessern. Was wollen Sie jetzt die nächsten 25 Jahre machen? Also vielleicht nicht gerade 25, aber 10 Jahre. Wo soll es hingehen?
Auch da, ich habe Ihre Frage verstanden, würde mir aber auch erlauben, noch mal einen kurzen Rückschau zu machen, weil sozusagen, wir wollen ja die Heilmittelrichtlinie und dieses Werk auch würdigen. Deswegen lohnt es sich, glaube ich, noch mal, zumindest ganz kurz nur anzusprechen.
Auch lange, kein Problem.
Was sich sozusagen verbessert hat. Und anfangen möchte ich da mit, sage ich mal, eher optischen und sprachlichen Verbesserungen. Aber wenn man sich den Text von 2001 und die Formulierung anschaut, dann sehe ich schon in der Richtlinie, wie sie heute besteht, eine klare Verbesserung, auch was Sprache angeht, wie sie heute zeitgemäß ist. Auch die Trennung, das hatten Sie ganz zu Beginn angesprochen, wo Sie so den Abriss, dieses historischen Abriss gemacht haben, auch die Trennung der ehemaligen Heil- und Hilfsmittelrichtlinie zur eigenständigen Heilmittelrichtlinie sehen wir durchaus auch als Verbesserung. Und persönlich anmerken kann ich, ich habe tatsächlich auch berufliche Schwerpunkte zur Hilfsmittelversorgung und kann daher sagen, dass beide Bereiche spannend, dynamisch, komplexe Versorgungsbereiche sind, die auch eine eigenständige Richtlinie verdient haben. Und letzter eher, ich sag mal, optischer Punkt noch in Bezug auf Verbesserung. Auch die Wahrnehmung und die Bedeutung von Heilmitteln hat sich, glaube ich, in der Gesundheitsversorgung auch durch die Heilmittelrichtlinie selbst seit deren Einführung auf jeden Fall verbessert.
Also ich finde diesen Aspekt, dass die Wahrnehmung sich verbessert hat. Ich glaube, dass viele Kolleginnen und Kollegen in den Heilmittelpraxen die Heilmittelrichtlinie auch als Hilfestellung in die Hand bekommen haben, zu sagen, guck mal, hier bin ich. Da, jetzt wird meine Therapie, die vorher so diffus war für die ärztlichen Verordner, die wird jetzt hier konkretisiert. Das finde ich schon ziemlich cool, dass man das so in die Hand nehmen kann, dass man eine Leistung hat und sagen kann, das ist es. Ne? Das habe ich schon wahrgenommen. Ja, also guter Hinweis. Wenn wir es würdigen wollen, ist das ein wichtiger Punkt.
Genau. Weil das ja die Ursprungsfrage war, wenn ich jetzt sozusagen mal schaue, was in der Zukunft mit passiert, was sich noch mit verändern kann. Da gibt es, glaube ich, eine ganze Palette. Da hat auch die Evaluation zur Heilmittelrichtlinie jetzt zu der letzten Änderung ein paar Punkte mitgebracht. Da kann man schon sagen, wie soll ich sagen, diesen positiven Effekt, den wir haben. Wir haben eine Konkretisierung in den Vorgaben. Wir haben aber auch gezeigt, wir können trotz dieser konkreten Vorgaben auch dann, wenn es nötig ist, Stichwort Corona-Pandemie, auch relativ schnell und flexibel reagieren. Bezogen auf inhaltliche Punkte würde ich schon sagen, dass wir durch die Anpassung 2021 auch ganz bewusst, das war der Wunsch aller Beteiligten, bestimmte differenzierte Regelungen, die früher so ein Steuerungselement beinhaltet haben, auch eine Steuerung der Versorgung, die hat man rausgenommen, aus guten Gründen, um eben die Komplexität zu reduzieren.
Also diese und damit hat man... Dieses Erstverordnung, erste Folgeverordnung und so weiter, ja, das war furchtbar. Genau.
Und da hat man natürlich auch Steuerungsinstrumente mit rausgenommen. Das heißt, was wir uns schon wünschen, dass wir zumindest ein Stück weit bei Anpassungen, Veränderungen der Richtlinie die Erkenntnisse, die positiven Effekte der Reform auch mit nutzen und vielleicht dazu kommen, auch wieder eine ausgewogene Balance zu schaffen zwischen Steuerung auf der einen Seite, Versorgungssteuerung und auf der anderen Seite eben eine bedarfsgerechte und wirksame Versorgung sicherzustellen. Das wäre der Anspruch an die Zukunft.
Was würden Sie denn gerne steuern wollen?
Na, da kann ich, gibt es glaube ich so ein paar Punkte, die ich mit ansprechen kann. Aber wir haben auf der einen Seite unzulässige Parallelversorgungen, die durch die Vorgaben der Richtlinie eben auch ein Stück weit ermöglicht werden. Wir haben das Thema Gruppentherapie war erfreulicherweise ja doch auch inhaltlich beim GBA-Fachtag ganz zentral, ist einer der Punkte, die auch für uns als GKV-Spitzenverband wichtig sind. Und lassen Sie mich das sagen, nicht allein aus wirtschaftlichen Aspekten, sondern auch mit Blick auf die Ressourcen, die wir im Heilmittelmarkt haben. Und ich glaube, es ist an vielen Stellen geboten und effizienter, vergleichbare Diagnosen, Patientengruppen zu bündeln, um Gruppentherapie auch mit anzubieten. Das heißt, hier kann auf jeden Fall in Bezug auf Steuerung noch was verändert werden, um das Beispiel zu bringen. Und letztes Beispiel in Bezug auf, wo wir uns vielleicht eine Veränderung in Richtung Steuerung wünschen, sind so die langfristigen Heilmittelbedarfe und besondere Versorgungsbedarfe. Die besonderen Versorgungsbedarfe haben jetzt erstmal nichts mit der Heilmittelrichtlinie zu tun, das vollständigkeitshalber mit erwähnt, aber wir brauchen, wenn über 50% der Heilmittelversorgung in die zwei Bereiche fallen, dann kann man sich schon fragen, Ist das so gewollt, auch politisch gewollt, oder braucht es nicht Steuerungselemente, um diese Entwicklung zu begrenzen? Und wenn ich von Steuerung spreche, muss es nicht zwingend gleichbedeutend sein mit, da fällt was weg, sondern es geht darum, für Patientinnen und Patienten, für die Verordner genauso wie für die Heilmittelerbringer, da zielgerichteter mit den vorhandenen Ressourcen, Stichwort Fachkräftemangel, auch eine bedarfsgerechte Versorgung insgesamt zu erhalten oder wiederherzustellen.
Das mit dem Fachkräftemangel sehe ich auch. Also was ich mich gefragt habe auf dem Versorgungstag, da war eine Ärztin, die stand auf und sagte, naja, manchmal wäre das mit dem Beginn der Verordnung auch schwierig, weil die Patienten ja einfach gar nicht auftauchen würden. Und da habe ich kurz überlegt, wie ist das bei mir eigentlich? Und auch ich lasse natürlich eine Verordnung auch mal 3 Wochen liegen, weil ich gerade keine Zeit habe und weil es nicht passt. Was ich wirklich erstaunlich finde, habe ich immer schon gedacht, warum die Heilmittellinie eigentlich die Patienten überhaupt nicht in Verantwortung nimmt. Also wir tun so, als wenn die Patienten Leute sind, die eigentlich gar nichts zu melden haben und keine Verantwortung übernehmen können. Kann man das irgendwie regeln?
Auf jeden Fall, da haben Sie meine volle Unterstützung. Aber wenn ich mir Dinge wünschen dürfte, sozusagen, wäre das ein wesentlicher Punkt, nämlich die Eigenverantwortung der Versicherten zu stärken und eben auch die Patientinnen und Patienten eine eigene und eine aktive Rolle in diesem ganzen Therapieprozess zu schaffen, zu ermöglichen. Und natürlich müssen die Versicherten das auch erkennen und wahrnehmen. Das heißt, das würden wir uns auf jeden Fall wünschen, dass die Heilmittelrichtlinie da ihren Fokus noch mit erweitert und den Patienten als Mitgestalter sozusagen stärker berücksichtigt. Und ich will, wenn es um Mitverantwortung und Eigenverantwortung geht, denken vielleicht viele Zuhörerinnen und Zuhörer, oh, es geht um eine Reduzierung von Maßnahmen. Das ist definitiv nicht der Fall, sondern es geht uns um eine Stärkung auch der Eigenverantwortung. Und das, glaube ich, mit Blick auf Demografie, auf den schon jetzt 2-mal erwähnten Fachkräftemangel, auch auf die Ausgaben der GKV, ist, glaube ich, eine sinnvolle und eine notwendige Maßnahme, auch die Richtlinie zu verändern, in Zukunft zu verändern, da die Rolle der Versicherten eben mit stärker einzubinden.
Es gibt ja Parallelbehandlungen bei Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten und es gibt bei den Logopäden diese Minigruppe. Beides Instrumente, wo ich gedacht hätte, wow, da knallt jetzt der Umsatz durch die Decke. Aber überraschenderweise wird das von den Ergotherapeuten, die das ganz einfach nutzen könnten, und von den Logopädinnen, die dazu eine Verordnungsänderung des Arztes brauchen, nicht so richtig doll genutzt. Wie erklären Sie sich das, dass es da Schwierigkeiten gibt, solche eigentlich tollen Möglichkeiten, Patienten anders zu versorgen, nicht genutzt werden?
Vielleicht muss man auch da sagen, dass die Richtlinie zwar, sage ich mal, wieder Rahmenbedingungen schafft, aber das, was Sie jetzt ansprechen, auch bezogen auf die Ergotherapie, ist, glaube ich, insbesondere im Vertrag und in der Leistungsbeschreibung geregelt. Und Ziel ist, also so verstehe ich die Regelung auch, bleiben wir mal bei der Ergotherapie, dass man vergleichbare Diagnosenpatienten dann auch zusammen behandeln kann. Das heißt, ich habe eine Stunde und statt in einer Stunde einen Menschen zu behandeln, behandle ich eben 2. Das leuchtet auch einem Nicht-Mathematiker ein, dass das effizienter sein wird. In der Ergotherapie, so ist mein Eindruck, habe ich schon das Gefühl, dass die Parallelbehandlung eine Bedeutung auch in der Versorgung hat. Also eine größere Bedeutung auf jeden Fall als die Gruppentherapie. Wir haben jetzt zuletzt mit den Vertragspartnern ja auch eine kleine Veränderung, aber noch ein bisschen mehr Flexibilisierung, was das Zusammenlegen von Patientengruppen für so eine Parallelbehandlung mit angeht, erreicht. Aber wir tragen auch als Vertragspartner dann dazu bei, dass wir die Versorgung dahingehend verändern können, dass er auch dem Versorgungspraxis entspricht. Warum es in anderen Bereichen noch weniger eine Rolle spielt, die Frage kann ich nicht abschließend beantworten.
Okay, ja. Man hat ja, haben Sie ja eben schon angesprochen, dass ja manche Fragen auch dann über die Preisvereinbarung geregelt werden. Da gibt es ja eine ganz enge Verbindung zwischen Heilmittelrichtlinie und Heilmittelkatalog und den Preisgeschichten. Manchmal hat man das Gefühl, dass nicht ganz klar, wer da Henne, wer das Ei. Also beeinflusst die Preisgeschichte mehr den Heimwerkerlohn oder bildet der Heimwerker das ab, was dann gewünscht im Preisverfahren umgesetzt wird? Wie lösen Sie sowas? Ich stelle mir das schwierig vor, weil man ja irgendwie gar nicht weiß, wo man anfangen soll, wenn man was ändern will.
Als selbstbewusster Vertragspartner sage ich natürlich, dass wir anhand der Anlage 2 und der Leistungsbeschreibung dann auch die entsprechende Vergütung haben, ohne jetzt die Heilmittelrichtlinie in der Gestaltung der Preise zu berücksichtigen. Das gehört aber auch mit dazu. Die Richtlinie ist eine übergeordnete Norm, aber es gibt das Gesetz, es gibt dann die Heilmittelrichtlinie und erst dann kommt der Vertrag. Das heißt, wir sind als Vertragspartner ja auch angehalten und haben das, glaube ich, auch meines Wissens so weit umgesetzt, dass wir die Richtlinie und die Vorgaben, aber die Rahmenbedingungen, von denen wir vorhin schon gesprochen haben, dann auch berücksichtigen. Und natürlich muss, wenn in der Heilmittelrichtlinie eine zum Beispiel physiotherapeutische Maßnahme beschrieben wird, dann müssen wir für die auch eine Leistung beschreiben und für diese Leistung auch einen Preis mitmachen. Aber wir können da nicht sagen, na, die Leistung hat vielleicht gar nicht mehr die Bedeutung in der Versorgung, deswegen streichen wir die jetzt mal, das funktioniert nicht. Das funktioniert auch an einem anderen Beispiel nicht. Wir konnten, wir haben jetzt ja die Anlage 7 mal aktualisiert. Ja. Das haben sie auch freundlicherweise ja zur Kenntnis genommen und auch darüber berichtet. Und es gibt natürlich auch Überlegungen, andere besondere Maßnahmen in der Physiotherapie, Stichwort KGZNS, anzupassen, moderner zu machen. Und einer der Streitpunkte, warum wir das bisher noch nicht geschafft haben, auch in den letzten Jahren, war unter anderem die unterschiedliche Auffassung zwischen, was ist die Kompetenz der Vertragspartner und wie eng und verbindlich ist die Heilmittelrichtlinie. Wenn die Heilmittelrichtlinie eben sagt, die besondere Maßnahme ist KGZNS nach Bobert, Reuter, PNF, dann, zumindest so unsere Auffassung, können wir in der Anlage 7 nicht sagen, es gibt jetzt diese besondere Maßnahme mit diesen Techniken nicht mehr. Das war so einer der Knackpunkte.
Und, wie haben Sie es gelöst?
Wir sind gerade dabei beim Lösen.
Okay.
Wir reden ja über GBA und Heilmittelrichtlinie und auch da ist, glaube ich, heute ist der 2. Juni im Unterausschuss auch ein Thema, wo ich glaube, dann jetzt zeitnah die Welt über die Ergebnisse der GBA-Beratung gerade zu dem angesprochenen Thema KGZNS dann auch informiert wird. Und daran sieht man dann vielleicht auch, dass wir durchaus die Kraft und den Mut haben, auch was zeitgemäß zu verändern. Ob es jedem gefällt, ist nochmal eine andere Geschichte. Ich will nur sagen, für uns ist der erste Schritt noch nicht ganz durch, da sind wir auf dem Weg. Aber das ist die Grundlage, damit wir auch mit den Vertragspartnern da Anpassungen vornehmen.
Ja, das ist, also erscheint mir schwierig und scheint mir mühsam zu sein. Und es wirkt sehr bürokratisch. Und manchmal würde man sich denken, hey, warum aktualisiert man nicht manche Dinge? Aber das ist natürlich, wie gesagt, schwierig. Wo startet so ein Prozess? Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Heilmittelverbände finden, dass sie in GBA gehören, um solche Prozesse auf der Ebene anzustoßen. Denn Fakt ist auch, dass wenn Heilmittelverbände sagen, wir wollen meinetwegen irgendwelche Zertifikatsleistungen abschaffen, dann haben sie keine Möglichkeit, außer sie sprechen mit ihnen und überreden sie, dass sie das übernehmen, was wahrscheinlich schwierig ist.
So. Da haben Sie mir jetzt ja viele Vorlagen gegeben, Herr Buchner, auf die ich zurückgreifen kann. Aber mir ist kein maßgeblicher Verband in der Physiotherapie bekannt, der Zertifikatsposition abschaffen will.
Ach so, okay.
Fragezeichen. Mhm. Einer der nächsten Baustellen, aber das lassen wir mal so im Raum.
Okay.
In Bezug auf die Beteiligung haben wir vorhin schon angesprochen. Aber ich glaube, wichtig ist dazu auch, und das kann ich an der Stelle schon auch nochmal unterstreichen, die Erfahrung mit den maßgeblichen Verbänden ist in jedem Heilmittelbereich unterschiedlich. Es sind unterschiedliche Personen, es sind unterschiedliche Heilmittelbereiche und auch die Diskussion, die Beratung, die Konstruktivität, das Lösungsorientierte ist sehr unterschiedlich. Und das gilt natürlich für uns als GKV-Spitzenverband zusammen mit den Kassen und Kassenartenverbänden auch. Aber ich will nicht immer nur den Finger in die eine Richtung zeigen. Aber für die GBA-Beratung ist es wichtig, mit einer Stimme zu sprechen. Das schafft die GKV mit den Kollegen, die im GBA sind. Das schafft die KBV, KZBV. Das schafft in Teilen auch die Patientenvertretung, bei denen ist noch mal ein bisschen besonders, weil die natürlich auch unterschiedliche Fachleute haben, die das ehrenamtlich auch mit begleiten. Aber wenn ich mir 17 Verbände vorstelle, die zur Heilmittelrichtlinie und wenn es nur um einen Absatz geht, 17 unterschiedliche Meinungen haben, dann glaube ich, dass die 2 Jahre oder 18 Monate, die für ein Beratungsverfahren so angesetzt sind, definitiv nicht mehr reichen werden.
Ich teile Ihren Schmerz. Da sind wir gar nicht auseinander, sondern das finde ich auch furchtbar. Und irgendwie würde ich mir so eine Selbstverwaltung der Heilmittelbranche wünschen. Wie sieht es aus mit Direktzugang? Ist die Heilmittelrichtlinie dann irgendwann obsolet, wenn es einen Direktzugang gibt? Oder ist das für die, also nehmen wir mal an, es gäbe sowas. Ich habe noch meine Zweifel, inwieweit das rechtlich und technisch überhaupt machbar ist. Aber Direktzugang ohne Selbstverwaltung finde ich schwierig. Aber nehmen wir mal an, es gäbe sowas wie Direktzugang. Würde dann im Direktzugang die Heilmittelrichtlinie auch maßgeblich dafür sein, was man da machen könnte? Oder wie stellt sich das aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes dar?
Ich muss erst noch mal auf den Titel von dem Podcast gucken, 25 Jahre Heilmittelrichtlinie. Ja. Nein, alles gut.
Ich bin bei den zukünftigen 25 Jahren. Jetzt sind wir auf der anderen Seite.
Habe ich schon so verstanden, aber ich glaube, ich habe noch keine Diskussion im Heilmittelbereich erlebt, ohne dass mindestens einmal direkt zu Bank fällt.
Ja, es tut mir leid.
Ist es auch ihm zugestanden, in dem Podcast die Frage aufzuwerfen. Was ist der Direktzugang, der diskutiert wird, ist im Prinzip, ich habe jetzt heute Rückenschmerzen, gehe nicht den Weg über meinen Facharzt oder meinen Hausarzt zum Facharzt und dann zum Therapeuten, wenn ich eine Verordnung bekomme, sondern ich habe heute Rückenschmerzen und gucke in der Physiotherapie um die Ecke, ob die noch einen Termin frei haben. Ich kann direkt hin, die schauen mich an, machen eine Diagnosestelle und sagen, ja, du brauchst jetzt 5-mal Krankengymnastik und vielleicht noch Krankengymnastik am Gerät und weil es dir sicherlich nicht schadet, auch noch irgendwie Wärme. Das ist so mal zur Einordnung der Direktzugang. Ich glaube, beziehungsweise ich will erst sagen, wir glauben nicht, dass es jetzt und in absehbarer Zeit ist für den Direktzugang aus ganz verschiedenen Gründen, aber zurück zur Heilmittelrichtlinie, selbst wenn der Tag kommen sollte und wir haben vorher über die Rahmenbedingungen gesprochen, dann glaube ich nicht, dass es ohne eine Heilmittelrichtlinie, die auch dann für einen Direktzugang den Rahmen definiert und beschreibt, gehen wird.
Ja, das würde ich auch denken, dass das so kommt. Aber es hilft ja zur Einordnung, damit alle Kolleginnen und Kollegen, die sich für Direktzugang interessieren, auch wissen, dass sie dann sozusagen weiterhin in einem bestimmten Rahmen arbeiten, der unterwegs ist. Eigentlich haben Sie jetzt einen wunderbaren Ausblick in die Zukunft gegeben. Elektronische Heilmittelverordnung, hat die Einfluss auf die Heilmittelrichtlinie?
Ja, hat sie. Auch da zur Einordnung muss man fairerweise sagen, dass die Heilmittelrichtlinie auch hier das übergeordnete Regelwerk ist. Aber das heißt, streng genommen muss der Prozess, der jetzt in der Gematik ja auch diskutiert wird, auch zusammen mit den maßgeblichen Verbänden, mit uns und vielen anderen Akteuren, natürlich den Vorgaben der Heilmittelrichtlinie folgen. So, jetzt muss man auch nicht Hellseher sein, um zu erkennen, macht es Sinn, eine Richtlinie, die auf den Papierprozess ausgerichtet ist, 1:1 in den elektronischen Prozess überzuführen. Da würde, glaube ich, jeder und auch ich und auch wir sagen, nein, das funktioniert nicht. Aber das heißt, ja, wir werden die Erkenntnisse, die jetzt aus dem Gematikprozess entstehen, natürlich auch im GBA mitberaten. Auch da, wie es der Zufall so will, wird vermutlich das auch nochmal bekannt werden, dass man sich jetzt auf diesen Beratungen dann öffnet und sagt, parallel zu diesem Prozess Gematik, E-Verordnung, passt man dann die Heilmittelrichtlinie auch mit an. Und das heißt, natürlich wird die Heilmittelrichtlinie vor Einführung der elektronischen Verordnung nach meiner Einschätzung und auch nach unserem Wunsch und auch unserer Forderung nicht mehr die gleiche sein wie jetzt heute am 2.6.2026. Was aber bleiben wird, davon bin ich schon auch überzeugt, sind eben die Rahmenbedingungen für die Versorgung. Das, was sich ändern muss, sind die Geschichten, die zu Recht in der Richtlinie beschrieben werden, die Auswirkungen auf den Papierprozess haben und die man jetzt vielleicht nicht mehr braucht. Stichwort Anlage 3 könnte man jetzt sagen, aber die Anlage 3 in der Richtlinie als auch die Anlage 3 in unserem Vertrag dient ja dem Zweck, Fehler, die passieren können oder fehlende Angaben auf der Verordnung in einem geregelten Verfahren zu beschreiben, aber zu wissen, hier fehlt das Datum, hier fehlt die Diagnose. In den Konstellationen muss ich das zurückschicken, muss die ganze Verordnung geändert werden oder ich kann das im Einvernehmen mit dem Arzt machen. Im besten Falle wird die Anlage 3, könnte sie abgeschafft werden. Ich glaube nicht zu Beginn der E-Verordnung, sondern ich glaube, wir werden aus der E-Verordnung und dem Prozess Erkenntnisgewinne haben, sowohl für die Verordnung, die Angaben, für die Abrechnung, für die Rechnungsprüfung, aber natürlich auch für die Richtlinie insgesamt. Ja. Und dann kann es, wenn wir jetzt sehr optimistisch in die Zukunft blicken, dann schon auch sein zu sagen, wir haben jetzt so einen digitalen Prozess, wir haben die bestehenden Korrektursachen ausgeräumt, weil die braucht es gar nicht mehr, dass wir dann auch sagen könnten, die Anlage 3 braucht es nicht mehr. Bis dahin ist aber noch ein bisschen ein Stück.
Aber man könnte ja mal, also Ihnen sind die Vorgaben oder das aktuelle Stand der Gematik sicherlich bekannt. Und ich finde das gut gelöst, wie Sie es mit den Änderungen jetzt gemacht haben, dass wir sozusagen ärztliche Verordnung im ärztlichen PVS und die Verordnung im Heilmittel-PVS immer synchron halten. Das ist ja schon mal eine Riesenverbesserung. Insofern würde ich sagen, kann man mit dem Verfahren, was Sie gerade beschrieben haben, sehr gut leben. Eigentlich sind das gute Nachrichten.
Ne? Ja, aber und da, ich habe die wirklich auch persönlich die Hoffnung, weil dass sich da was verändert. Und auch das hat man ja bei der Evaluation gesehen. Auch die Fehler, zumindest die Fehler beim Ausstellen der Verordnung, sind ja auch zurückgegangen. Da haben wir auch wieder noch eine Verbesserung in dem Prozess. Dass die Leistungserbringer das anders bewerten, ist mir auch klar. Deswegen vielleicht nur eine Ergänzung. Wir werden auch in 25 Jahren nicht eine deckungsgleiche Auffassung zwischen Korrektur, die Notwendigkeit einer Korrektur und der Rechnungsprüfung insgesamt zwischen GKV und Leistungserbringer haben. Was ich aber schon glaube, dass wir so die jetzigen formalen Fehler, die beim Ausstellen der Verordnung passieren oder auch durch Medienbrüche, dass wir die nahezu ausschließen können.
Ja, dazu gäbe es noch ganz viel zu sagen, aber das ist jetzt gar nicht das Thema hier. Insofern, ja, ich bin da auch wie Sie sehr zuversichtlich und teile Ihren Optimismus. Ich finde es großartig, dass der GBA sagt, wir müssen den Heilmittelgeruch digitalisieren, wir müssen ihn zu einem digitalen Instrument, Steuerungsinstrument machen. Ja, das werden einige Kolleginnen und Kollegen nicht mehr erleben, weil wir leider erst den Start in 29, 30 dann irgendwann haben. Klappt es mit 29? Was ist Ihre persönliche Einschätzung?
Ich bin ein optimistisches Kerlchen und ich würde jetzt sagen, ja, ich will daran glauben, dass wir das festhalten. Man darf ja auch nicht vergessen, es wurde jetzt ja schon wieder verschoben. Wenn man an Digitalisierung in Deutschland, an Digitalisierung im Gesundheitswesen auch glaubt, dann sollte es jetzt bitte nicht nochmal verschoben werden. Dazu gehört aber auch, dass auch auf Seiten der Leistungserbringer nicht nur Risiken gesehen werden, sondern eben auch die Chance und die Möglichkeit. Und für mich ist der Benefit für alle auf jeden Fall, dass wir im besten Fall wieder mehr Zeit für die Versorgung der Patientinnen und Patienten haben und etwas weniger Zeit mit Bürokratie und Hin- und Herschicken von Papier erreichen. Und das wünsche ich mir und deswegen hoffe ich, dass wir die Frist dann auch einhalten können.
Was für ein Schlusswort. Sie als Vertreter der Interessen der Heilmittelerbringer. Großartig. Vielen Dank, Herr Zamorin, dass Sie Zeit hatten. Vielen Dank, dass Sie sich auch von meinen Fragen haben, nicht aus der Ruhe bringen lassen, die Sachen sauber durchzudeklinieren, das ist ja ganz wichtig. Und ja, ich finde das, was Sie zu Anfang gesagt haben, wir müssen einfach immer wieder sehen, dass das was Tolles ist, was wir hier haben und dass wir das Tolle auch erhalten und auch in die digitale Zukunft überführen. Ich glaube, da sind wir uns sehr einig. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Vielen Dank an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Vielen Dank, Herr Buchner, und ich freue mich auf das nächste Mal.
Das war UP Podcast, der Podcast von Unternehmen Praxis. Wir sprechen mit euch über Praxisorganisation, Mitarbeiterführung, Digitalisierung, Politisches und die Zukunft der Heilmittelbranche. Jeden Donnerstag hört ihr eine neue Folge bei Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Vernetzt euch gerne mit uns bei Instagram, LinkedIn und Facebook. Und wenn ihr ein spannendes Thema habt, schickt es uns an redaktion@up-aktuell.de. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.